Frau Siedentopf, wer ist denn dort rund um Fukushima überhaupt im Einsatz, um gegen den Supergau zu kämpfen?
So wie ich es verstanden habe, sind es aus Tokio Feuerwehrleute. Es ist noch kein Militär, anders als nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, wo es vor allen Dingen Militärs waren. Und ob das stimmt mit den Leiharbeitern, ist nicht ganz klar. Auf jeden Fall gibt es keine Gruppe oder Brigade, die in Fukushima selbst vorbereitet war auf so eine große Katastrophe. Es sind also Menschen von außerhalb.
Das sind also jetzt, ich sage auch mal, Laien, was Strahlenschutz angeht.
Das würde ich so sehen. Also nach dem, was ich hier von unserer Feuerwehr erfahren habe, was die darüber wissen, müssen es Laien genauso sein. Die wissen zwar, wie man ein Messgerät bedient und könnten das wahrscheinlich auch an den Personen aufzeichnen, aber was die akute Verstrahlung und was die chronische Verstrahlung bedeutet, ich denke, davon haben Sie gar keine Ahnung.
Was ist denn dran an den Vorwürfen gegen TEPCO, was jetzt die Ausrüstung angeht und auch das Material, das die Menschen dort vor Ort bekommen?
Also ich fürchte, dass das zutrifft, wenn ich mir vorstelle, man nennt einen 1,5 Meter hohen Wasserstand eine Pfütze, dann kann ich mir vorstellen, dass die Schuhe entsprechend nicht diesen 1,5 Metern gemäß ausgesehen haben und dass die Informationen tatsächlich zutreffen, dass diese Menschen unvorbereitet, zwar nicht mit nackten Händen, aber doch nicht mit geeigneter Schutzkleidung, die es im Übrigen auch bei so hoher Strahlung gar nicht gibt, dort arbeiten müssen.
Was hat es überhaupt mit diesen Schutzanzügen an sich, also auf sich? Man sieht die sind mit verschiedenen auch Gesichtsmasken bekleidet, mit Schutzanzügen. Wie viel Schutz bieten solche Anzüge und so eine Ausrüstung überhaupt?
Also man kann sicherlich sich gegen zwei Arten von Strahlung ein Stück weit schützen. Das ist die Alpha- und die Beta-Strahlung. Man kann sich nicht schützen gegen die Gamma-Strahlung. Die ist vergleichbar mit Röntgenapparaten. Das weiß jeder Zivilisierte, der schon mal im Krankenhaus war. Man braucht eine dicke Bleischürze. Das Blei ist sehr, sehr schwer und deswegen kann man diese Gammastrahlung überhaupt nicht vom Körper fernhalten. Ein bisschen kann man durch die Masken das Einatmen, das Inkorporieren von feinsten radioaktiven Partikeln, von radioaktiven Gasen verhindern. Aber das ist sicherlich total nicht möglich.
Nun heißt es, dass im Augenblick 400 Techniker von Fukushima vor Ort sind, dass sie auch dort auf dem Gelände schlafen und arbeiten und gar nicht mehr dort wegkommen. Ist die Gefahr da nicht insgesamt zu groß, dort so lange zu bleiben?
Ja, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich kann das genauso wenig verstehen, dass die dort schlafen müssen auf diesem Bleischutz. Wenn wir gleichzeitig hören, wie hoch die Verstrahlung ist, also in Sievert wird das meist pro Stunde angegeben. Wenn man das hochrechnet, dann dürfen diese Leute da maximal eine Stunde sich aufhalten, um nicht verstrahlt zu werden. Unter Verstrahlung verstehen wir eben eine todbringende Krankheit. Man sagt, gesunde Menschen können bis zu 500 Millisievert aushalten, also dann kommt die nächste Größenordnung 1000 bis 5000, da sagt man schon, dass im Laufe der Zeit 50% von ihnen sterben werden. Und ab 10.000 Sievert oder Millisievert oder 10 Sievert werden sie bestimmt sterben, so wie in Tschernobyl.
Nun sind sich im Grunde alle Experten darüber einig, dass es oft tödliche Strahlung ist. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen vergleichen. Sie sind ja oft in der Gegend rund um Tschernobyl, in dem verstrahlten Gebiet dort. Und Sie haben auch dort die Krankheit und das Sterben der dort eingesetzten Liquidatoren verfolgt. Wie schätzen Sie jetzt die Lage in Fukushima ein?
Also man muss sagen, dass es ja etwa 800.000 Liquidatoren gab, die von Ende April, also 26.04. bis weit in den Herbst und Winter hinein dort am offenen Reaktor gearbeitet haben, immer wieder ergänzt wurden und sicherlich eine hohe Strahlendosis abbekommen haben. Von denen werden natürlich noch welche leben. Das wissen wir auch, die zu Gedenkfeiern jetzt zum 25. Jahrestag noch da sind. Das waren junge, gesunde Leute zwischen 20 und 25. Aber wir wissen genauso, dass sicherlich über die Hälfte von diesen vorzeitig gestorben ist. Also 400.000, 500.000. Die waren aber ja über die ganze Sowjetunion verteilt und keiner ist denen hat je genau die Zahlen weder der Verstrahlung, der sie ausgesetzt waren, noch den weiteren Schicksalsweg verfolgt.
Und wenn Sie jetzt basierend auf Ihrem Wissen zu Tschernobyl die Situation in Fukushima einschätzen, was würden Sie da sagen?
Ja, das ist unvergleichlich viel katastrophaler, wenn wir uns vorstellen, dass in dem Reaktor von Tschernobyl die Radioaktivität von 17 Hiroshima-Bomben, das ist etwa 70%, auf Belarus niedergingen und 2,5 Millionen Menschen direkt betroffen waren. Dann muss man erstmal die Bevölkerung um Fukushima mit dem Faktor 20 multiplizieren. In Pripyat, dieser Stadt nahe bei Tschernobyl, lebten 40.000 Menschen und in den Dörfern ja sehr, sehr, sehr viel weniger, sehr dünn besiedelt, Weißrussland. Und dann muss man sagen, das Inventar, das radioaktive Inventar dieser vier Reaktoren plus Abklingbecken, wenn wir nur annehmen, es ist in jedem so viel drin wie in Tschernobyl, dann können Sie das noch mit dem Faktor 5 multiplizieren, dann haben Sie da schon 60, 70 Hiroshima-Bomben an Radioaktivität, die da schlummern und im Lauf der Zeit zum Teil natürlich ins Meer gehen. Das ist anders als bei Tschernobyl. Ja, wenn man den Radius sieht, da ging alles aufs Land. Aber auch das ist ja eine schreckliche Vorstellung, auch wenn das Meer natürlich die Radioaktivität verdünnt. Das Hinterland, und das scheint ja das Problem zu sein, eigentlich fordern ja auch die USA inzwischen 80 Kilometer Radius Evakuierung. Man sagt, sie hätten 20 Kilometer evakuiert. Das ist viel zu wenig und ich mag mir die Folgen überhaupt nicht ausmalen. Vor allen Dingen für die Kinder, die sehr, sehr viel strahlensensibler sind als wir Erwachsene. Für die Schwangeren, deren Kinder überhaupt nicht geschützt sind im Mutterleib. Und dass man die nicht sofort evakuiert hat, irgendwohin in den Süden, ich kann es nicht verstehen. Wo man so viel weiß über das, was nach Tschernobyl mit der niedrigeren Verstrahlung geschehen ist. Also nicht mit der akuten Strahlenkrankheit, über die ich vorhin sprach, sondern das Leben mit Tschernobyl. Und ich versuche immer zu erklären, dass diese Katastrophe ganz anders ist als andere Katastrophen, wo man nach dem Tsunami wieder Straßen und Häuser bauen kann oder nach verbrennten Wäldern wieder Bäume anpflanzen kann. Verstrahlung, Radioaktivität, Tschernobyl oder Fukushima wird mit dem Abstand vom Ereignis immer dramatischer. Ich sage, Tschernobyl wütet in den Genen, Fukushima wird in den Genen wüten. Und ich sehe eine ganz, ganz traurige Perspektive für diese große Zahl von Opfern in Fukushima.